Have you ever heard about a rap of food? Come on, you welcome to join the mood. Have you ever heard about the thin action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go fulfill basic needs.
Klimawandel und das Recht auf Nahrung. Eine Sendung der FIAN-Gruppe München.
Have you ever heard about a rap of food? Come on, you welcome to join the mood. Have you ever heard about the thin action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go fulfill basic needs.
Sao Luciano Yuya ist Kleinbauer und Bergführer in den peruanischen Anden. Vor gut 2 Jahren wurde er auf einen Schlag weltbekannt, als er den Energiekonzern RWE auf Schadensersatz verklagte. Wegen der von der Erderwärmung bedingten Gletscherschmelze droht ihm und weiteren Bewohnern der Stadt Huaraz eine Flutkatastrophe, gegen die teure Schutzmaßnahmen nötig sind. RWE ist für ca. 0,5% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich, soll sich also genau um diesen Prozentsatz an den Kosten von ca. 3,5 Millionen Euro beteiligen. Das wären 17.000 Euro.
Das Landgericht Essen lehnte den Entschädigungsanspruch zunächst ab. Saul Luciano Yuya ging in Berufung. Das Oberlandesgericht Hamm akzeptiert im Februar dieses Jahres die Begründung des Peruaners, sodass nun einer weiteren Beweisaufnahme stattgegeben wurde. Das Gericht verlangt aber weitere wissenschaftliche Gutachten und einen Vorschuss von 20.000 Euro, der dank einer Stiftung aufgebracht werden kann.
17.000 Euro fallen für ein Unternehmen dieser Größenordnung kaum ins Gewicht. Dennoch wehrt sich RWE mit allen Mitteln gegen die Verurteilung. Schließlich handelt es sich um einen Präzedenzfall, dem weitere Klagen folgen könnten.
Dass diese Befürchtung nicht unberechtigt ist, zeigen weitere Fälle. Am 24. Mai reichten 10 Familien aus Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt vor dem Gericht der Europäischen Union Klage ein. Der Vorwurf: Die EU-Klimaziele für 2030 liefern nicht den notwendigen Beitrag zur Abwendung gefährlicher Klimawandelfolgen. Damit verletze die EU grundlegende Menschenrechte der klagenden Familien, wie ihr Recht auf Leben, Gesundheit, Eigentum und Berufsfreiheit. Die Familien wollen insbesondere erreichen, dass die EU die unzureichenden Emissionsreduktionen sowie die Klima- und Energieziele für 2030 verbessert und die dafür notwendigen Maßnahmen verabschiedet. Gemeinsam mit anderen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen unterstützt auch das Umweltinstitut München diese Klimaklage.
Die Klageschrift betont, dass die EU rechtlich verpflichtet sei, keinen Schaden zu verursachen und die Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Familien argumentieren, dass die EU nicht das tut, was ihr möglich ist. Die Klägerinnen und Kläger fordern das Gericht auf, zu entscheiden, dass der Klimawandel für sie grundrechtsrelevant ist und dass die EU ihre Rechte sowie die Rechte der heutigen Kinder und der zukünftigen Generationen schützen muss. Es wird umfassend wissenschaftlich belegt, dass das rechtmäßige Klimaziel bei einer Emissionsreduktion von mindestens 60% bis 2030 gegenüber 1990 liegt. Das aktuelle Klimaziel der EU verlangt aber lediglich eine Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen um nur 40%.
In Irland hat die Organisation Friends of the Irish Environment die irische Regierung verklagt, weil diese nicht genug gegen den Klimawandel tue. Auch in diesem Fall berufen sich die Kläger unter anderem auf die Menschenrechte.
Unabhängig davon, wie diese Prozesse ausgehen werden, machen sie doch bereits jetzt einiges klar. Der Klimawandel rückt die Verantwortung der reichen Industrieländer für das Schicksal aller Regionen dieser Welt erneut verstärkt in den Fokus. Deren Rechte auf Nahrung, Wohnung und Gesundheit hängen gerade in den ärmeren Regionen eben nicht nur von lokalen, sondern auch von globalen Entwicklungen ab.
Die Menschheit ist dabei, durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas einen Wandel des globalen Klimas herbeizuführen, der in seiner Dimension mit der letzten Eiszeit vergleichbar ist. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit Beginn der Industrialisierung um knapp 1 Grad gestiegen. Wenn nicht angemessen gegengesteuert wird, ist bis Ende dieses Jahrhunderts ein Anstieg um 4 bis 5 Grad zu erwarten. Dabei sind es historisch betrachtet die traditionellen Industrieländer, die die meisten Treibhausgase ausgestoßen haben. Inzwischen hat zwar China die USA als insgesamt größten Emittenten abgelöst, in den allermeisten Schwellen- und sogenannten Entwicklungsländern liegen die Emissionen pro Kopf der Bevölkerung aber immer noch deutlich unter denen der Industrieländer.
Der Klimawandel hat schon heute spürbare und in der Summe sehr negative Auswirkungen auf die weltweiten Ernteerträge und die Verfügbarkeit von Trinkwasser. Im Internet wird dieser Tatbestand satirisch als neue Bauernregeln bezeichnet.
Ist der Schädling unbekannt, war das Klima neu im Land.
Ist kein Wasser in dem Brunnen, ist der Klimaschutz misslungen.
Wenn alles bleibt, so wie es ist, kräht kein Hahn mehr auf dem Mist.
Aber auch an den urbanen Zentren der reichen Industrieländern gehen bereits heute die Auswirkungen des Klimawandels nicht vorbei. Schäden durch Überschwemmungen und Stürme häufen sich. Städte wie Los Angeles planen bereits, weißen Straßenbelag einzusetzen, damit die Temperatur in der Stadt nicht übermäßig steigt. Die Niederlande bauen längst nicht nur höhere Deiche, sondern verlagern Meeressand an die Küsten, um zum Schutz zusätzliche Dünenlandschaft aufzubauen.
Zunehmende Schwankungen der Niederschläge, Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel Überschwemmungen und Dürren, der Anstieg des Meeresspiegels und das Abschmelzen der Gletscher. All diese Entwicklungen werden sich in Zukunft noch verstärken und letztlich die armen Menschen in den Ländern des globalen Südens am stärksten treffen, obgleich sie am wenigsten zu den Ursachen der Erderwärmung beigetragen haben.
In den meisten Ländern des globalen Südens wird voraussichtlich bereits eine globale Erwärmung zwischen 1 und 2 Grad zu erheblichen Ernteverlusten führen. Mehr als 1/6 der Weltbevölkerung lebt in Flussgebieten, in denen die Versorgung mit Süßwasser hauptsächlich von saisonalen Abschmelzungen von Schnee und Gletschereis abhängig ist. Im Zuge des Klimawandels werden diese Wasserspeicher zunehmend verschwinden. Logischerweise ist die Existenz vieler kleiner Inselstaaten bedroht. Der Klimawandel stellt damit die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte auf Nahrung und Wasser vor beträchtliche Herausforderungen.
Zugleich verursachte auch die Landwirtschaft laut Weltklimarat im Jahr 2010 10-12% der weltweiten Treibhausgasemissionen, vor allem durch den Einsatz von Dünger und Pestiziden sowie durch die Massentierhaltung. Bezieht man den gesamten Lebensmittelsektor also mit ein, also zum Beispiel auch die Abholzung von Wäldern für Ackerflächen, die Verarbeitung, Verpackung, Kühlung und die Abfallbeseitigung sowie den Transport, erhöht sich der Anteil auf 44-57%. Es besteht also auch ein offenkundiger Zusammenhang zu dieser Agrarpolitik, die auf zweifache Weise das Recht der Nahrung gefährdet. Die Förderung industrieller Landwirtschaft führt häufig direkt zu Landkonflikten und sie beschleunigt den Klimawandel.
Um das Recht auf Nahrung und Wasser auch in Zukunft gewährleisten zu können, müssen Staaten also Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen. International anerkannte Menschenrechte und Umweltvölkerrecht wirken hier ineinander, denn die Verwirklichung vieler Menschenrechte, insbesondere auch des Rechts auf Nahrung und Wasser, hängen unmittelbar vom Zustand der natürlichen Umwelt ab. Die Staaten der Welt sind auch aus menschenrechtlicher Perspektive verpflichtet, den Klimawandel zu stoppen und seine Wirkungen abzumildern. Neben der Emissionsminderung gebieten die Menschenrechte besonders diejenigen Bevölkerungsgruppen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu unterstützen, die hierfür kaum Mittel haben.
Sowohl der Klimawandel als auch die Politik zu seiner Bekämpfung haben zahlreiche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Menschenrechte. Einerseits gefährden zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels, das Schmelzen der Gletscher und die Zunahme von Stürmen und Dürren die Rechte auf Nahrung und Wasser. Andererseits erfordern die Bekämpfung des Klimawandels massive Investitionen, zum Beispiel in die Energieversorgung oder in den Verkehr. Großinvestitionen wie Staudämme führen wiederum oft zu Vertreibungen und anderen zusätzlichen negativen Folgen für die örtliche Bevölkerung.
Diese Zusammenhänge zwischen Klima- und Menschenrechtspolitik werden jedoch nur zögernd zur Kenntnis genommen. Erst 2010, 20 Jahre nach dem Beginn internationaler Verhandlungen zum Klimaschutz, wurde der Begriff Menschenrechte zum ersten Mal in einem internationalen Beschluss erwähnt. Nach langen weiteren Verhandlungen hielten die Staaten schließlich 2015 in der Präambel des Klimaabkommens von Paris fest, dass, Zitat, die Vertragsparteien beim Vorgehen gegen Klimaänderungen ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte achten, fördern und berücksichtigen sollen.
Herzlich willkommen zu LoRa München 92.4, zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung. Es folgen Beispiele, die verdeutlichen, wie sowohl der Klimawandel als auch die Politik zu seiner Bekämpfung zahlreiche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Menschenrechte haben.
Beispiel Bangladesch. Bangladesch ist eines der Länder, die weltweit am stärksten durch den Klimawandel gefährdet sind. Auf einer Fläche, die etwa 40% der Größe Deutschlands entspricht, leben 150 Millionen Menschen. Das Land hat eine lange Küste und die großen Flüsse Ganges, Brahmaputra und Meghna münden dort ins Meer und treten regelmäßig über die Ufer. Schon ohne Klimawandel wurde Bangladesch immer wieder von Überschwemmungen, Dürren und Wirbelstürmen getroffen.
Im Durchschnitt werden jedes Jahr ca. 25% des Landes überflutet. Durch den Klimawandel könnten in der Mitte des Jahrhunderts bei starken Fluten bis zu 80% des Landes überschwemmt werden. Die Anzahl der Menschen, die in Gegenden mit hohem Wirbelsturmrisiko leben, könnte von derzeit knapp 9 Millionen auf über 38 Millionen steigen.
Darüber hinaus drückt der steigende Meeresspiegel vermehrt salziges Meerwasser in Bangladeschs Flussdeltas. Wo das Meerwasser nicht abfließt, versalzen Böden und Süßwasserquellen. Der Meeresspiegel könnte bis 2050 um bis zu einem halben Meter steigen. Dadurch würde das Land 10% seiner Fläche verlieren, was etwa der Größe Schleswig-Holsteins entspricht. Davon wären 5,5 Millionen Menschen direkt betroffen und müssten umsiedeln. Die Kosten für die entstehenden Schäden und für die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel stellen Bangladesch vor eine enorme Herausforderung. Als eines der ärmsten Länder der Welt ist es bei der Bewältigung dieser Aufgaben auf internationale finanzielle und technische Unterstützung angewiesen.
Beispiel Honduras. Ein Palmöl-Biogas-Projekt soll die Behandlung von Abwasser aus einer Palmölmühle verbessern und dadurch die Emissionen von Methan vermindern. Hintergrund? Mit fast 8000 registrierten Projekten ist der Clean Development Mechanism, DCM, des Kyoto-Protokolls das bedeutendste internationale Verfahren zum Klimaschutz. Neben dem Handel mit Verschmutzungszertifikaten können die Länder ihre Klimabilanz dadurch verbessern, dass sie zertifizierte Emissionsreduktionen aus Klimaschutzprojekten in den Ländern des globalen Südens ankaufen.
Die Grundlage dieses sogenannten Emissionshandels ist, dass die Treibhausgase sich gleichmäßig in der Atmosphäre verteilen. Für den Klimawandel macht es also keinen Unterschied, an welchem Ort Treibhausgase ausgestoßen oder reduziert werden. Prinzipiell kann jeder beliebige Akteur CDM-Projekte durchführen. In großer Mehrheit geschieht dies durch private Unternehmen. Während der Durchführung des Projektes müssen seine Träger fortlaufend überwachen und dokumentieren, welche Treibhausgasmengen es erzeugt. Die Emissionsminderung ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den tatsächlichen Emissionen des Projektes und den Emissionen, die angefallen wären, wenn das Projekt nicht umgesetzt worden wäre. Wenn zum Beispiel statt Strom eines Windparks Strom aus Kohlekraftwerken verwendet worden wäre.
Der CDM verfügt aber über keinerlei menschenrechtliche Kriterien. Es gibt lediglich die Bestimmung, dass die Projekte zur nachhaltigen Entwicklung beitragen sollen und die Vorschrift, dass die lokale Bevölkerung konsultiert werden muss. Allerdings gibt es keine internationalen Kriterien, wie diese Vorschriften kontrolliert werden sollen. Die Prüfung wird vollständig den Gastgeberländern der Projekte überlassen. Als Ergebnis kommt es immer wieder zu Vorwürfen, dass durch CDM-Projekte Menschenrechte verletzt werden.
Für das gerade erwähnte Abwasserprojekt aus der Palmölmühle in Honduras bedeutet dies Folgendes. Das Palmöl kommt aus Plantagen, die im Zentrum eines langjährigen und gewalttätigen Landkonflikts stehen. Laut Angaben der örtlichen Kleinbäuerin hat sich der Eigentümer das Plantagenland widerrechtlich angeeignet. Sie fordern daher die Rückgabe. Die Sicherheitskräfte der Plantage jedoch und die öffentlichen Sicherheitskräfte gehen immer wieder gewaltsam gegen die Kleinbäuerinnen vor. Bisher wurden über 50 Personen getötet.
Diese Umstände spielten jedoch im Registrierungsverfahren des CDM keine Rolle. FIAN und andere Nichtregierungsorganisationen wiesen den CDM-Exekutivrat darauf hin, dass das Projekt in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sei. Es wurde dennoch zertifiziert. Der CDM-Exekutivrat erklärte, dass er kein Mandat habe, solche Umstände zu berücksichtigen. Seine Zuständigkeit beschränke sich nur auf die Klimaschutzauswirkungen. Neben Honduras war das Projekt auch von Großbritannien registriert worden. Nachdem sie über die Vorwürfe informiert worden waren, äußerte die britische Regierung zwar, dass diese verstörend seien, erklärte aber, für Fragen der Nachhaltigkeit sei das Gastgeberland Honduras zuständig.
Das Projekt ist im CDM registriert und kann für Emissionsreduktionen, die bis zum 31. Januar 2018 erzielt wurden, Zertifikate erhalten. Das Ausmaß der Gewalt ist zwar nach einer Intervention der deutschen Regierung zurückgegangen, der zugrunde liegende Landkonflikt ist aber weiterhin ungelöst.
Maßnahmen zum Klimaschutz sind aus menschenrechtlicher Perspektive oft umstritten. Bei Investitionen in erneuerbare Energien handelt es sich häufig um große, flächenintensive Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel den Bau von Staudämmen und Wasserkraftwerken, Windparks, großflächige Solar- und Erdwärmeanlagen. Das Gleiche gilt für den Anbau von Energiepflanzen wie Ölpalmen. Auch Anpassungsmaßnahmen wie der Bau von Schutzwällen oder die Einrichtung von siedlungsfreien Zonen in Hochrisikogebieten, die zum Beispiel häufig überschwemmt oder durch Erosion und Erdrutsche geprägt sind, entziehen den Menschen häufig das von ihnen genutzte Land.
Häufig handelt es sich dabei um indigene Gruppen, die keine Landtitel besitzen. Mit der Vertreibung von ihren wirtschaftlich genutzten Flächen geht auch häufig die Vertreibung aus den Ansiedlungen einher. Verletzungen sozialer Menschenrechte wie die Rechte auf Nahrung, Wasser und Wohnen sind die Folge. Aber auch Mitspracherechte und das Recht auf Leben werden regelmäßig missachtet.
Dafür gibt es weitere Beispiele. Panama ist eines jener Länder, das am meisten in Wasserkraftwerke als erneuerbare Energiequelle investieren. In mindestens 3 bekannten Fällen kam es dabei zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Dörfer wurden geflutet, obwohl die Bewohnerinnen noch nicht umgesiedelt waren. Die Rechte von Indigenen auf ihr Gebiet und Beteiligung an Projekten wurden verletzt. Betroffene und Aktivistinnen, die sich gegen diese Maßnahmen wehrten, wurden eingeschüchtert oder sogar ermordet.
Auch Kenia gehört zu den Vorreitern in Sachen Klimaschutz, häufig zu Lasten ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen. In Olkaria willigten Maasai in eine Umsiedlungsmaßnahme zugunsten einer Geothermieanlage ein, weil man ihnen einige Landrechte versprach, die sie jedoch bis heute nicht erhalten haben.
Ähnliches passierte in anderen Ländern Afrikas. So wurde in Tansania die Gemeinschaft der Warufichi aus dem Rufiji-Delta vertrieben. Sie hatten die Kooperation bei der Aufforstung der Mangrovenwälder verweigert, weil man ihnen den Anbau von Reis verbot.
Die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen können aber auch komplexerer Natur sein. In einer viel beachteten Studie zur globalen Nahrungsmittelkrise legte die Weltbank 2008 dar, dass die Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungsmitteln und Energiepflanzenanbau maßgeblich zum Anstieg der Preise für Nahrung beitrug. Dies führt wiederum für viele Menschen zu Hunger. Diese katastrophalen Folgen der staatlichen Förderung von Agrartreibstoffen durch westliche Industrienationen verdeutlicht, wie diese klimapolitisch motivierten Programme zur Verletzung der Menschenrechte auf Nahrung und Wasser in vielen ärmeren Ländern beitragen.
Auch Anpassungsmaßnahmen schneiden unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten oft nicht besser ab. Obwohl sie im Prinzip zum Schutz der Menschen gedacht sind, fehlt es in manchen Fällen an Professionalität oder es fehlt der Fokus auf die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen. In Mosambik wurden Dörfer im Sambesi-Flussdelta 2007-2008 nach schweren Überschwemmungen in höher gelegene Gebiete umgesiedelt. Viele der neuen Siedlungen blieben ohne angemessenen Zugang zu Wasser, fruchtbarem Land und Gesundheitsversorgung. So wurden die umgesiedelten Menschen von Nahrungsmittelhilfen abhängig, viele Familien verloren durch Abwanderung ihren Zusammenhalt. Diskriminierungen bei Anpassungsmaßnahmen kommen aber auch in entwickelten Ländern vor. Nach dem Wiederaufbau von New Orleans nach dem Hurricane Katrina im Jahr 2005 durfte die arme afroamerikanische Bevölkerung ihre am Flussufer gelegenen Siedlungen wegen Überflutungsgefahr nicht mehr beziehen. Angemessenen und finanzierbaren Ersatz bekamen sie jedoch nicht angeboten.
Bis auf das Abkommen von Paris enthalten alle anderen Klimaabkommen keinen Verweis auf Menschenrechte. Während sie aber ausdrücklich die Rechte der Nationalstaaten betonen, ihre natürlichen Ressourcen auszubeuten. Das Abkommen von Paris ist insofern ein Erfolg, als in der Präambel zum ersten Mal ein Bezug zu den Menschenrechten hergestellt wird. Hier werden die Staaten aufgefordert, bei ihren klimapolitischen Maßnahmen die Menschenrechte zu achten und zu fördern. Dieser Anspruch muss nun in die Tat umgesetzt werden.
Deutschland und die EU müssen erstens dafür Sorge tragen, dass ihre eigenen Klimaschutzmaßnahmen menschenrechtskonform gestaltet werden. Zweitens müssen sie auf internationaler Ebene alle Möglichkeiten ausschöpfen, um darauf hinzuwirken, dass auch alle Maßnahmen, die über internationale Einrichtungen und Programme umgesetzt werden, ebenfalls menschenrechtskonform sind.
Aufgrund ihrer hohen Treibhausgasemissionen und des Vorhandenseins umfangreicher technischer und wirtschaftlicher Ressourcen haben Deutschland und die EU die Pflicht, bei der Senkung ihrer Treibhausgasemissionen voranzuschreiten. Außerdem kommt ihnen die Aufgabe zu, die Länder des globalen Südens durch die vereinfachte Weitergabe von Umwelttechnologien und die Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten in ihren Bemühungen zu unterstützen, Treibhausgasemissionen zu vermeiden und sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.
Herzlich willkommen zu LoRa München 92.4, zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung.
Wir sind nun verbunden mit Wolfgang Obergassel. Er war längere Zeit Mitglied im Vorstand von FIAN Deutschland und ist Projektleiter für Klimapolitik am Wuppertal-Institut. Er arbeitet ehrenamtlich für den Arbeitskreis Klima bei FIAN und hat in diesem Zusammenhang vor kurzem zusammen mit weiteren Autorinnen eine Studie unter dem Titel Klimawandel und Menschenrechte veröffentlicht. Hallo Wolfgang, schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein kurzes Interview mit uns. Wir haben ja im Verlauf der Sendung schon einiges zum Thema Menschenrechte und Klimawandel gehört. Die meisten Leute werden vielleicht diese zwei Begriffe gar nicht spontan miteinander verbinden. Und da stellt sich natürlich die Frage, Menschenrechte, da denkt man ja auch ein Stück weit an das Völkerrecht. Und da stellt sich die Frage, gibt es überhaupt irgendeine völkerrechtliche Basis dafür, dass die Staatengemeinschaft verpflichtet ist, den Opfern des Klimawandels auch in irgendeiner Weise zu helfen, zum Beispiel finanziell.
Ja, also so eine völkerrechtliche Basis gibt es sowohl von Seite der Menschenrechte als auch von Seite der internationalen Klimapolitik. Was die Menschenrechte angeht, ist ja im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte die Verpflichtung für alle Staaten, bei der Umsetzung der Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Und was die Klimapolitik angeht, gibt es bereits in der Klimarahmenkonvention von 1992 die Verpflichtung der Industriestaaten, die sogenannten Entwicklungsländer finanziell mit Technologietransfer und Kapazitätsaufbau zu unterstützen.
Gut, das ist natürlich, das sind sehr allgemein beschriebene Rahmenbedingungen. Jetzt setzen die Menschenrechte ja auch immer gerne so an Einzelfällen an, an einzelnen Tätern bzw. Opfern. Wenn jetzt jemand durch den Klimawandel in seiner Ernährungssicherheit beispielsweise ganz konkret bedroht ist, dann ist es ja aus dieser menschenrechtlichen Sicht schwierig, einzelne konkrete Verantwortliche dafür auch auszumachen, weil diese sogenannten Täter ja letzten Endes wir alle irgendwo sind, alle, die Klimagase in irgendeiner Weise emittieren. Wie ließ sich denn dieses Problem überhaupt nur ansatzweise juristisch lösen? Gibt es da schon irgendwelche Klagen oder Musterurteile, die da eine Richtung weisen?
Erfolgreiche Klagen oder Musterurteile gibt es noch nicht. Was möglicherweise Aussicht auf Erfolg hat, ist eine Klage, die derzeit hier in Nordrhein-Westfalen läuft. Da hat ein Bauer aus Peru RWE verklagt, also den großen örtlichen Stromversorger hier, weil eben das Haus und auch die ganze Stadt, in der dieser Bauer wohnt, bedroht ist durch das Abschmelzen der Andengletscher. Also Gletscher in den Anden schmelzen ab durch den Klimawandel und dadurch droht eben die ganze Stadt überflutet zu werden. Und da ist eben jetzt eine Klage hier in NRW anhängig gegen RWE. Und der Versuch, der da gemacht wird, ist auf Grundlage des bürgerlichen Gesetzbuches, das eben Haftung vorsieht, wenn persönliches Eigentum geschädigt wird. Und auf Grundlage des Anteils, den RWE an der Verursachung des Klimawandels hat. Also konkret die Treibhausgasemissionen, für die RWE historisch verantwortlich ist. Das ist beziffert worden auf 0,5% der globalen Emissionen. Und die Forderung in diesem Prozess ist jetzt, dass eben RWE 0,5% der Kosten übernehmen soll, die für die Sicherung dieser Stadt und dieses Hauses anfallen werden. Konkret 21.000 Euro. Das Verfahren ist, wie gesagt, noch anhängig, aber man kann es schon als Erfolg werten, dass das Gericht die Klage überhaupt zugelassen hat. Das Gericht hätte die Klage auch abweisen können. Aber es hat die Klage zugelassen und ist jetzt in die Beweisaufnahme eingestiegen.
Gut, das ist jetzt ein Einzelfall, auch ein recht spektakulärer Einzelfall. Urteile stehen ja auf dem Gebiet offensichtlich noch vollkommen aus. Gibt es da schon andere Leute, die irgendwie klagen und zumindest in die ähnliche Richtung in irgendeiner Weise versuchen, etwas zu erreichen juristisch?
Also was schon erfolgreich war, ist nicht auf so menschenrechtlicher Einzelfallebene, aber in den Niederlanden hatte eine Klage Erfolg, wo nicht Regierungsorganisationen die Regierung verklagt haben, dass sie nicht genug Klimaschutz betreibe. Also dass die niederländische Regierung nicht genug Anstrengungen unternehme, um die niederländischen Treibhausgasemissionen zu senken. Und da war die Handhabe eben die Vorsorgepflicht, die die niederländische Regierung hat, entsprechend der niederländischen Verfassung. Und ja, dieser Klage ist erfolgreich gewesen und hat die niederländische Regierung gezwungen, ihre Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgase zu verstärken.
Ja, die Niederlande sind ja auch selbst ein Land, was darauf achten muss, nicht zu stark von den Folgen des Klimawandels betroffen zu sein, weil die ja auch ihre eigenen Küsten schützen müssen. Nehme ich mal an, dass das auch eine Rolle spielt hier. Nun ist es ja so, es gibt ja eine ganze Reihe von Abkommen zum Klimaschutz. Das hat ja eine schon sehr lange Historie, wenn man so zurückblickt, was da alles schon beschlossen wurde. Aber von Menschenrechten war da eigentlich selten die Rede. Kann man schon was dazu sagen, wie weit der Gedanke, dass das mit Menschenrechten überhaupt alles auch zu tun hat, überhaupt schon angekommen ist bei denjenigen, die Klimaschutzabkommen machen?
Also es ist in gewissem Sinne angekommen. Zum ersten Mal 2010 wurden Menschenrechte in einer Entscheidung erwähnt auf der jährlichen UN-Klimakonferenz. Und 2015 im Pariser Abkommen haben es die Menschenrechte dann sogar in die Präambel des Abkommens geschafft. Also leider nicht als Umsetzungsabsatz, aber eben sozusagen in das Vorwort des Abkommens, dass eben alle Staaten bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen die Menschenrechte beachten und fördern sollen. Und ja, jetzt steht das im Vorwort des Abkommens drin und muss eben jetzt noch umgesetzt werden. Und ja, da ist das Bild ein bisschen gemischt. Also einerseits gibt es auch positive Ansätze, wenn man auf öffentliche Fonds beispielsweise guckt, den Internationalen Grünen Klimafonds oder auch die Globale Umweltfazilität. Das sind Fonds, die international gegründet worden sind, um Klimaschutz zu fördern. Und da gibt es durchaus Bezüge zu Menschenrechten in den Umsetzungskriterien.
Entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche. Ja. Weiß gar nicht, ob sich jeder was darunter vorstellen kann. Was sind Klimaschutzfonds eigentlich?
Ja, also ja, die Staatengemeinschaft hat eben auf internationaler Ebene mehrere Fonds eingerichtet, in die insbesondere die Industriestaaten einzahlen. Also wie anfangs ja das erwähnt, haben die Industriestaaten eben die Verpflichtung, die sogenannten Entwicklungsländer finanziell zu unterstützen. Und um das umzusetzen, sind eben international eine Reihe von Fonds eingerichtet worden, in die die Industriestaaten einzahlen. Und aus diesen Fonds werden dann Projekte finanziert, um Klimaschutz in sogenannten Entwicklungsländern zu finanzieren. Also beispielsweise Senkung von Emissionen, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, aber auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Also beispielsweise Verbesserung der Landwirtschaft, um mit Dürren besser fertig zu werden, oder Hochwasserschutz oder ähnliche Maßnahmen. Und in diesen Fonds gibt es eben zumindest einige Bezüge auf die Menschenrechte, ist aber in der Tat noch schwach, müsste noch stärker ausgebaut werden.
FIAN beschäftigt sich ja auch mit einem eigenen Arbeitskreis, da bist du ja auch leitendes Mitglied sozusagen. Was macht denn dieser Arbeitskreis nur so ganz grundsätzlich?
Ja, wir arbeiten eben ehrenamtlich und haben vor allem viel geschrieben bisher. Also das Thema gibt es bei FIAN ja jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Wir haben das damals mit aufgebracht und haben dann eben erstmal ein Grundlagendossier verfasst. Wie sind da überhaupt die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Menschenrechten? Also pünktlich zur großen UN-Konferenz in Kopenhagen damals. Wir haben auch mehrere kleine Publikationen verfasst, Factsheets beispielsweise zu einzelnen Aspekten des Themas. Und hatten jetzt als letztes nochmal 2 größere Sachen. Das eine ist speziell das Thema Finanzierung, was wir gerade hatten. Da haben wir uns angeguckt, wie es eben mit den Menschenrechten in solchen internationalen Fonds bestellt ist. Und dann nochmal übergreifend allgemeiner eine Einführungsbroschüre zum Thema.
Der Öffentlichkeit ist ja in dem Zusammenhang auch ein bisschen, ja, das Thema nachwachsende Rohstoffe, Biosprit, so als Beitrag, als vermeintlicher Beitrag zum Klimaschutz bekannt. Wobei ja inzwischen auch es bekannt wurde, dass das scheinbar ja nicht so den Effekt hat, wie es haben soll, oder viel zu viele negative Nebenwirkungen, allein schon durch die Landkonflikte, die dadurch entstehen. Wie ist denn da derzeit der Stand der Dinge? Ich habe gehört, da gibt es so eine aktuelle Entscheidung dazu.
Ja, also für uns ist ja die europäische Ebene maßgebend. In der europäischen Erneuerbare Energienrichtlinie ist eben auch festgeschrieben, dass sogenannte Agrosprit oder Biosprit eben gefördert werden soll. Und da ist auch eine Mindestquote festgeschrieben, die bis 2020 erreicht werden soll. Gleichzeitig ist durchaus auch die Kritik angekommen, die an diesem Vorgehen geäußert wird. Aber das ist jetzt trotzdem nochmal verlängert worden. Das ist jetzt letzte Woche, haben sie sich auf der EU-Ebene geeinigt auf neue Ziele bis 2030. Auch da steht weiterhin ein Ziel drin für die Nutzung von Biosprit im Verkehr. Also insofern, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Was positiv ist, die Nutzung von Palmöl und auch von Soja für Treibstoff soll bis 2030 beendet werden. Ja, also insofern ein positiver Schritt, aber natürlich noch mit einem ziemlich langen Horizont. Das sind ja noch über 10 Jahre, heißt das ja im Umkehrschluss, wo solche Lebensmittel noch für Sprit verwendet werden können.
Ja, Ja, dann sehe ich das Ganze auch wieder von einem leider etwas zu langen Zeithorizont. Aber da können wir jetzt im Moment beide nichts dran ändern. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für die differenzierten Ausführungen und hoffe, dass sowohl deine berufliche Arbeit in Wuppertal als auch deine ehrenamtliche Arbeit in diesem Zusammenhang weiterhin von Erfolg gekrönt sein wird. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International. Dieses Mal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Protest zur Bayer Hauptversammlung. Anlässlich der Bayer Jahresversammlung am 25. Mai haben FIAN und viele Bündnispartner, unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Miserior, Incota, ATTAC und die Koordination gegen Bayer Gefahren, auf dem UN-Campus in Bonn gegen die geplante Fusion von Bayer und Monsanto demonstriert. Über die gravierenden Auswirkungen einer Fusion hat FIAN vor Ort mit dem Dossier Bayer und Monsanto bleibt uns vom Acker informiert, das FIAN zusammen mit Brot für die Welt, Miserior und dem Forum Umwelt und Entwicklung veröffentlicht hat. Das Dossier kann auf der Homepage von FIAN in Deutschland hochgeladen werden.
Beirat gegründet. Menschenrechtsexpertinnen und Experten beraten FIAN. FIAN Deutschland hat einen wissenschaftlichen Beirat gegründet. 13 Fachleute aus den Bereichen Rechtswissenschaft, Politologie, Agrarwissenschaft, Soziologie, Theologie und Ökologie stehen dem Verein künftig beratend zur Seite. Das Gremium wird beratende und repräsentative Funktionen übernehmen und die Vernetzung von FIAN stärken. Informationen zum wissenschaftlichen Beirat finden Sie auf der Homepage von FIAN Deutschland.
FIAN-Broschüre zur Klimagerechtigkeit. FIAN Deutschland hat zum Thema Klimagerechtigkeit die Broschüre Klimawandel und Menschenrechte herausgegeben. Wolfgang Obergassel, den wir eben im Interview schon gehört haben, und Dr. Jeanette Schade vom FIAN-Arbeitskreis Klima haben diese 40-seitige Publikation verfasst. Dargestellt werden darin die Gefährdung zentraler Menschenrechte durch die Erderwärmung, die wichtigsten UN-Klimaabkommen sowie menschenrechtliche Anforderungen an die Klimapolitik. Die Broschüre kann in der Geschäftsstelle kostenfrei bestellt bzw. auf der Homepage von FIAN Deutschland heruntergeladen werden.
UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte. FIAN setzt sich im Rahmen der sogenannten Treaty Allianz für ein völkerrechtliches Abkommen ein, welches den Vorrang von Menschenrechten vor Investoreninteressen festschreibt. Denn oftmals führen die Geschäfte multinationaler Unternehmen zu Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen.
Der geplante Treaty soll verbindliche Regeln für Unternehmen schaffen und den Geschädigten Klagemöglichkeiten eröffnen, auch über Landesgrenzen hinweg. Ende Oktober wird eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats erneut über das Vertragswerk beraten und einen konkreten Entwurf vorlegen. An den bisherigen Sitzungen nahmen die EU und die Bundesregierung lediglich beobachtend teil.
Mit einer Postkartenaktion fordert FIAN die Bundesregierung auf, aktiv und konstruktiv im UN-Menschenrechtsrat an den weiteren Verhandlungen für ein verbindliches Abkommen teilzunehmen. Sie können die Postkarten bei FIAN Deutschland in der Kölner Geschäftsstelle bestellen. Alternativ können Sie eine entsprechende Liste unter www.fian.de herunterladen, auf der Sie dann Unterschriften sammeln können.
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen brauchen besonderen Schutz. Kleinbauern, Fischer, Hirten und andere Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten, produzieren den Großteil der weltweit verfügbaren Nahrungsmittel und ernähren damit auch einen Großteil der Weltbevölkerung. In ihrem von Generation zu Generation weitergegebenen Wissen und ihrer traditionellen Art und Weise, ihre Höfe zu betreiben, sichern sie agrarökologische Produktionsweisen im Einklang mit der Natur und dem sozialen Umfeld. Agrarkonzerne jedoch, die um jeden Preis Profit machen wollen, schränken die bäuerliche Landwirtschaft zunehmend ein. Durch ihre Investitionen werden oft ländliche Gemeinden von ihrem Land verdrängt oder sogar vertrieben. Geld, das die Länder des globalen Südens von den Investoren und Regierungen aus dem globalen Norden bekommen, spielt für die Regierung meist eine größere Rolle als die Rechte der ländlichen Bevölkerung im eigenen Staat. Aus diesen Gründen fordert eine internationale Bewegung die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu auf, sich aktiv an der Ausarbeitung einer UN-Erklärung für Rechte von Bäuerinnen und Kleinbauern und anderen Personen, die in ländlichen Regionen arbeiten, zu beteiligen. Weitere Informationen zu dieser Forderung finden Sie auf der Homepage von FIAN Deutschland, wo Sie auch die Petition unterschreiben können.
Aktivitäten und Termine. Wir möchten Sie jetzt über einige Veranstaltungen in den nächsten Monaten informieren, bei denen die FIAN-Gruppe München vertreten sein wird.
Am 12.07. um 19.30 Uhr hält Marlies Olberts von FIAN München auf Einladung des Weltladens Trostberg im Postsaalgewölbe einen Vortrag zum Menschenrecht auf Nahrung im Einsatz gegen die gravierenden Unterschiede im Zugang zu Nahrungsmitteln.
Am 14. September um 19 Uhr wird die ehemalige FIAN-Mitarbeiterin Nina Bünger im Eine Welthaus München über zwei von FIAN international organisierte Recherchereisen berichten. Sie schildert zum einen die Reise einer internationalen Menschenrechtsdelegation, die Gemeinden im Nordosten Brasiliens besuchte, die infolge von Landgrabbing unter struktureller Gewalt und gravierenden Umweltschäden leiden. Bei der zweiten Reise, einer Fact-Finding-Mission, wurden die Verantwortlichen dieses Landgrabbings in Deutschland, Schweden, den Niederlanden und bei der EU aufgesucht. Die Veranstaltung wird von der Münchner FIAN-Gruppe in Kooperation mit Casa do Brasil parallel zu einer Brasilien-Ausstellung im Eine Welthaus organisiert.
Das ökologische Hoffest am Gut Riem bei München feiert am Sonntag, den 23. September, sein 20-jähriges Jubiläum. Die Besucher können sich auf ein reichhaltiges und familienfreundliches Programm freuen. Die FIAN-Gruppe München ist mit ihrem Infostand ebenfalls dabei.
Im Rahmen des Münchner Klimaherbst findet im Eine Welthaus am 15.10. um 19 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung statt unter Beteiligung von FIAN, Terre des Femmes und dem Nord-Süd-Forum zum Thema Klimawandel, Agrotreibstoff und Menschenrechtsverletzungen. Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Informations- und Aktionsnetzwerks vor, heute zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung.
Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Jana Götzke und Anne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Anne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole nochmal: 089 für München 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fiern.de beziehungsweise die Münchner Gruppe unter www.fiern.de/München. Hier können Sie die aktuellen Eilaktionen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Bei Fiern Deutschland können Sie auch die vorhin erwähnte Postkartenaktion an die Bundesregierung bestellen. Auch auf Facebook ist Fiern Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FiernDeutschland. Fiern Deutschland in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von Fiern finden Sie auf der Webseite www.fiern.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei LoRa International.